Mit großer Trauer habe ich vom Tod von Uli Potowski erfahren. Noch vor kurzem durfte ich mit ihm ein Gespräch für meinen Podcast aufzeichnen, nicht ahnend, dass es das letzte gemeinsame sein würde. Uli war nicht nur eine Stimme des Sports, die Generationen begleitet hat, sondern auch ein Mensch voller Wärme, Humor und Leidenschaft für Geschichten. Dieses Gespräch erhält für mich nun einen besonderen Wert. Es ist eine Erinnerung an seine Offenheit, seine Freude am Erzählen und seine unverwechselbare Art. Ich widme diese Folge seinem Andenken, in Dankbarkeit für die Zeit, die er mir geschenkt hat, und in Respekt vor einem großartigen Menschen. Danke, Uli.
Mutig entscheiden und machen. Der Podcast von Wolfgang Walter Wulle im Gespräch mit Gästen als eingespieltes Duo oder allein. Drei Formate, ein Fokus und immer
wortstark.
Los geht's!
Es ist wieder Montagmorgen. Die Woche liegt vor dir und du hast die Wahl, warten oder handeln. Wenn du bereit bist, mutig zu entscheiden und wirklich zu machen, dann bist du hier genau richtig. Willkommen bei Mutig entscheiden und machen, dein Wochenstart für Klarheit, Fokus und Wirkung. Heute ist dein Tag und los geht's. Heute zu Gast in meinem Podcast Mutig entscheiden und machen, eine feste Größe in der deutschen Medienlandschaft. Ein Mann mit Stimme, mit Haltung und vor allem mit Herz. Egal, ob als Sportkommentator, Buchautor oder Entertainer, Uli Potowski verbindet journalistisches Handwerk mit Empathie und Charme. Seine Leidenschaft für Fußball, seine Liebe zur Musik und seine Fähigkeit, sich über Jahrzehnte hinweg immer wieder neu zu erfinden, machen ihn zu einer der prägenden Stimmen unseres Medienzeitalters. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit ihm über Entscheidungen ohne Sicherheitsnetz, über Mut, übers Scheitern und über das Machen. Herzlich willkommen, Uli.
Ja, lieben Dank, Wolfgang, das hast du alles schon so schön gesagt. Ich fühle mich schon richtig mutig heute Morgen.
Ja, super, das ist doch schön. Lieber Uli, du hast mal gesagt, ich war nie der Schnellste, nie der Beste, aber ich war immer mit Herz dabei. Was hat dich trotz dieser Entscheidung dazu gebracht, immer wieder ins Rampenlicht zu gehen?
Ach, das hat sich ja eher zufällig ergeben. Ich habe das Rampenlicht im Radio gesucht, aber eigentlich nicht im Fernsehen, weil ich bin ja alter Radiomann von Hause aus. Ins Fernsehen zu gehen ist in der Tat ein mutiger Schritt, weil die Stimme alleine ist manchmal okay. Kommen Äußerlichkeiten dazu, dann hast du manchmal Probleme mit deinen Zuschauern, sei es, weil du lockiges Haar hast oder denen zu dick bist oder was auch immer. Oder Brillenträger, das ist ganz erstaunlich, woran sich die Menschen manchmal stören. Ja, aber es ist in der Tat so, dass ich in meiner langen, langen Zeit als Fernsehmoderator Höhen und Tiefen hatte und auch Momente, wo ich gedacht habe, so, jetzt könnt ihr mich alle mal, weil ihr habt mich gerade mal wieder gründlich missverstanden. Früher gab es dann einen Haufen Briefe oder Anrufe in der Zuschauerredaktion. Heute ist das natürlich noch viel direkter durch das Internet, muss ich niemandem mehr erklären. Also das ist manchmal nicht so einfach. Da gehört dann auch tatsächlich Mut dazu oder aber auch, ja, gewisser Fatalismus, wo man sagen muss, so, Leute, bei aller Kritik, ihr habt mich einfach missverstanden. Ich weiß, wer ich bin und warum ich es bin und deshalb prallt das auch zu großen Teilen jedenfalls an mir ab, die Kritik, wenn sie unsachlich ist. Wenn sie sachlich ist, bin ich immer, immer dazu bereit gewesen, mich damit zu beschäftigen.
Ja, das ist ja immer das, was uns dann bleibt und was wir dann auch tun können. Ja, und wenn du so heute, lieber Uli, auf die Zeit zurückblickst, gab es da einen Moment, an dem du ohne Netz und doppelten Boden gesprungen bist, wo du einfach gesagt hast, ich mach das jetzt? Obwohl es vernünftig betrachtet vielleicht unsinnig war, was auch immer unsinnig ist.
Ja, also in diesem Geschäft gab es manchmal Momente, wo das Netz unter dir weggebrochen ist. Wenn du beispielsweise den Sportler des Jahres moderiert hast und die Tonleitung zu deinem Gesprächspartner bricht weg. Das ist ja das Netz, das ich habe. Normalerweise, ich kann mich mit jemandem unterhalten. Wenn ich aber denjenigen nur sehe und seine Antworten nicht höre, er aber mich hört, dann ist das Netz zusammengebrochen. Und da muss man dann mutig sein und Entscheidungen treffen. Ich habe damals zum Beispiel gesagt, so, liebe Frau Weitzinger, die war das gewesen, wir machen das jetzt so, dass wir hören Sie nicht, da war viel Publikum im Saal und Millionen an den Bildschirmen. Wir hören Sie zwar nicht, aber ich stelle Ihnen jetzt Fragen und Sie sind so lieb und nicken mit dem Kopf oder schütteln mit dem Kopf und wenn Sie gar nicht einverstanden sind, dann wackeln Sie mit dem ganzen Körper. Da ist dann das Netz wirklich mal weggebrochen und es ist auch nicht so einfach, aber ich behaupte jetzt mal von mir, wenn ich eine Sache einigermaßen immer konnte, dann war es das Improvisieren. Das können andere auch, viele noch besser, aber ich habe es, glaube ich, immer einigermaßen beherrscht. Und das sind die Momente, von denen du gerade sprachst, wo dir hinterher klar wird, hui, das hätte auch gut schief gehen können. Aber in dem Moment bleibe ich persönlich jedenfalls immer relativ cool und locker.
Cool. Also ich nenne das ja heute Situationselastizität, weil wir müssen ja elastischer sein denn je in dieser disruptiven Zeit, in der wir stecken, wo ja sich alle Minute irgendwo was ändert auf der Welt. Ich hab mal so ein bisschen recherchiert und habe gesehen, du warst ja Koch, du warst DJ.
Das habe ich gelernt.
Du hast Koch gelernt, du warst DJ, Sportmoderator, Schlagersänger, Autor, bist Podcaster. Welche dieser Rollen war die mutigste Entscheidung und warum?
Also das ist eine gute Frage. Die mutigste war, wenn man so will, eigentlich Koch zu werden, weil ich es im Grunde genommen nicht wollte. Aber meine Eltern mich dazu gezwungen haben. Das war damals so. Wir reden über 1966, andere Zeiten.
Ja.
Ich wollte eigentlich Grafiker werden oder was mit Medien machen, damals schon. Aber die Eltern haben gesagt, du ziehst das jetzt durch. Das war gegen den eigenen Willen, aber ich habe den Mut aufgebracht zu sagen, na gut, ich ziehe das jetzt durch. Wenn ich aber fertig bin damit, dann werde ich erst richtig mutig. Dann mache ich nämlich den nächsten Schritt und rufe mal bei Radiosendern an, ob die einen Radiomoderator für Musik brauchen können. Aber im Grunde genommen dieses Koch werden, das war jetzt eine schwierige Zeit, aber ein ehrbarer Beruf, nicht, dass das jemand falsch versteht, aber da gehörte eine Menge Mut dazu, dann aber auch den Eltern zu sagen, liebe Eltern, ich habe es jetzt gemacht, was ihr wolltet, jetzt bin ich 18, jetzt gehe ich meinen Weg und dann bin ich ja auch meinen Weg gegangen.
Ja, super. Du warst ja dann noch bei Radio Luxemburg, ne? Radio Luxemburg war ja damals so das Sprungbrett für viele, für viele spätere Mediengrößen, die bei Radio Luxemburg begonnen haben.
Ja, da waren die Größen Jochen Pützenbacher, Frank Elstner, später dann auch mal für eine Zeit lang Thomas Gottschalk, Dieter Thomas Heck war auch mal bei Radio Luxemburg, aber die waren schon da, als sie größere Nummern waren. Aber
okay.
Helga Guiton, aber viele von uns, sage ich mal, kannte man nicht oder nur bedingt aus dem Radio. Und der eine oder andere ist dann den Weg zum Fernsehen gegangen, um zwei, drei Namen zu nennen. Ulrike Elfes, die spätere Ulrike von der Gröben. Dann der Björn Hergen Schimpf, der eine Zeit lang eine wirklich große Größe war, den ich sehr bewundert habe. Hugo Egon Balder kam vom Radio, hat dann über RTL den Weg zum Fernsehen gefunden. Und bei mir war das aber später, erst 1984, dann auch so, aber auch eher zufällig, weil da wurde RTL Plus gegründet, der Fernsehsender, und man hat mich gefragt, hast du keine Lust, Fernsehen zu machen? War auch eine mutige Entscheidung, weil ich gesagt habe, ey, schaut mich an, ich habe überhaupt kein Fernsehgesicht. Ich bin ein typisches Radiogesicht. Aber dann habe ich mich da mal dahinter geklemmt und muss sagen, dass gerade die Anfangszeit von RTL Plus so 84 bis, na, ich sag mal 94, 95 mit die schönste berufliche Zeit war. Auch immer wieder, um dein Wort zu benutzen, mutig, weil es gab so viele Unabwägbarkeiten in dieser Zeit, die wir aber dann letztendlich doch alle, wirklich alle, mehr oder weniger gut gemeistert haben.
Ja, du hast ja da die Sportsendung, erinnere ich mich noch selber, weil ich die immer angeguckt habe, Anpfiff moderiert.
Na, so alt bist du schon, glaube ich nicht.
Ja, sicher, sicher.
Du warst so ein kleiner Junge.
Ja, nein. Ich bin 58 geboren.
Ja, oh, Kompliment. Also wir sehen uns ja gerade hier.
Ja.
Via Zoom. Ich habe gedacht, der Mann ist noch mal deutlich jünger. Ja. Nee, dann hast du es mitbekommen.
Da habe ich das mitbekommen,
ja.
Genau.
Ja, da gab es Anpfiff, ja.
Genau. Und ich habe natürlich auch die ZDF-Hitparade immer geguckt. Und als du 1994 als Schlagersänger dort aufgetreten bist, war das ein kalkulierter Schritt oder ein Widersprung ins Ungewisse?
Nein, also ich muss dazu sagen, ich habe erstmals als Schlagersänger in Anführungsstrichen agiert, 1970, als ich Radio gemacht habe. Jeder, der bei Radio Luxemburg gearbeitet hat, hat dann mal eine Platte gemacht, so ungefähr. Und ich habe bedeutende Songs aufgenommen, damals wie Lauf nicht wie ein Hase vor der Liebe weg. Ich kann an keinem Girl vorübergehen. Die Zeit war noch nicht reif für die Texte. Aber das damals in der ZDF-Hitparade, das war so ein Charity-Projekt. Da waren ja auch noch ein paar andere dabei. Beispielsweise die damals noch völlig unbekannte Andrea Berg.
Ah ja. Ja, die ist ja auch zu einer großen Größe geworden, ne?
Ja, also die hat deutlich mehr Schallplatten verkauft als ich.
Ja.
Was keine Kunst ist.
Ja, manchmal. Okay. Gab es denn einen Punkt in deiner Karriere, Uli, wo du alles hinschmeißen wolltest, aber dich dann bewusst entschieden hast, weiterzumachen? Was hat dich da getragen?
Ja, es hat durchaus mal so eine Zeit gegeben, wo ich den Fußball komplett leid war, als wir beispielsweise die Bundesliga-Rechte verloren haben. Das ist ja so in diesem Gewerbe, du bist ja abhängig von den Rechten. Ja. Und wir waren uns dann damals, 92 war es, glaube ich, ziemlich sicher, so auch die nächste Rechteperiode wird RTL die Rechte bekommen. Und dann war es plötzlich und unerwartet Sat.1. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, der ganze Ärger, den du da hattest in den letzten Jahren, aber auch Freude, völlig umsonst, weil jetzt werden andere die Saat ernten, die du gesät hast. Das war auch so, das würde ich mal sehr selbstbewusst sagen. Die haben das natürlich nochmal ganz anders gemacht, auch nochmal mit anderen Mitteln, auch nochmal mit mehr finanziellen Mitteln. Aber letztendlich haben wir die Saat geerntet, die wir gesät haben. Das war aber so eine Phase, wo ich dachte, boah, nee, muss ich nicht haben. Aber nach relativ kurzer Zeit des Nachdenkens habe ich gesagt, wir haben noch Wimbledon, wir haben noch Formel 1, du kannst auch eine Menge machen. Und deswegen bin ich dann doch dabei geblieben.
Ja, ja. Und Wimbledon war ja auch damals noch Tennis. Gerade mit Boris Becker war ja noch eine, ich glaube, das jährt sich dieses Jahr, 30 Jahre ist es her.
40
schon, 40 ja, schon ja, tatsächlich, dass er Wimbledon unfassbar die Zeit vergeht. Ich habe ja so ein bisschen nach Zitaten von dir auch recherchiert und ich habe da ein Zitat gefunden von dir, ich wollte Weltstar werden. Hat nicht geklappt, aber ich war immerhin in der ZDF-Hitparade. Wie gehst du denn?
Also das Zitat ist nicht ganz richtig. Also ich wollte definitiv nie Weltstar werden.
Also du hast ja dein Buch geschrieben, wie ich fast zum Weltstar wurde.
Genau, das ist richtig.
Genau.
Und das ist ja mit viel Selbstironie geschrieben. Und dieses Wörtchen fast ist dabei das Entscheidende. Ich habe viele berühmte Menschen kennengelernt. Ich habe mit Peter Ustinov 14 Tage lang jeden Tag in London in einem Studio gesessen. Und Peter Ustinov überstrahlte natürlich alles. Und ich war eine 20-Watt-Birne und der die Sonne. Und da denkt man dann so einen Moment lang, irre, du arbeitest mit einem Weltstar zusammen. Aber bitte dieses Zitat nicht falsch aufnehmen.
Okay.
Ich wusste immer, wer ich war und wer ich bin. Und ich habe Lady Di mal in die Augen geschaut. Ich habe Elton John mal in die Augen geschaut. Ich habe mit Franz Beckenbauer auf dem Balkon gestanden. Mit Roy Black habe ich in ein Schloss am Wörthersee mitgespielt. Also Roy Black war jetzt auch kein Weltstar, aber ein gigantischer Star in Deutschland.
Absolut.
Und das waren alles so Momente, die mir in schönster, bester und liebevollster Erinnerung geblieben sind. Aber ein Weltstar war ich nie, werde ich nie, habe ich auch definitiv nicht angestrebt. Das war schon genug, Wolfgang, wenn man plötzlich und unerwartet, ja, da war man mal so kurz davor, Wenn du ein Bambi gewinnst, dann bist du mal so für 4 Wochen komplett, wirst du durch die Medien getrieben. Da bist du mit Christe Berg und mit unserem damaligen Außenminister auf einem Bild. Aber mir war immer klar, das ist jetzt für eine gewisse Zeit und dann war es das wieder. Und so war es dann auch.
Kein ja, Problem. Das ist ja dann oft so mit Zitaten. Oft legt einem ja dann auch die Presselandschaft da das ein oder andere in den Mund, vergisst ein Wort, nämlich das fast. Und dadurch kommt es in einem ganz anderen Kontext raus.
Auch gar nicht schlimm, gar nicht. Ja? Wir haben es ja richtig gestellt.
Ich habe noch ein paar tiefergehende Fragen, Uli. Gibt es eine Entscheidung in deinem Privatleben, bei der du bewusst alles auf eine Karte gesetzt hast? Vielleicht in der Liebe, in der Familie oder in der Freundschaft?
Ja, sicherlich bei der Adoption meiner Kinder, wo ich gedacht habe, wir können keine leiblichen Kinder bekommen und ich setze jetzt auf die Karte Adoption. Ganz schwieriges Thema, um ganz ehrlich zu sein. Hm. Das hat sich auch mehr als schwierig dann in den letzten 40 Jahren entwickelt. Und ich habe die Karte trotzdem gespielt. Und ich bereue es nicht, aber es ist eine der schwierigsten Karten, die ich je gespielt habe.
Okay, das ist ja vielleicht sogar schon die Antwort auf die nächste Frage, die ich hatte. Was war denn der größte Moment in deinem Leben, wo du Mut über Sicherheit gestellt hast?
Ja, das war sicherlich da, weil eine Sicherheit konnte dir niemand geben, was aus den adoptierten Kindern wird, weil mein Sohn ist fast totgeschlagen worden von seinen leiblichen Eltern. Und meine Tochter ist fast verhungert. Da war klar, da könnte etwas zurückbleiben. Man hat immer gehofft, dass das hebt sich auf. Bei Susi hat sich das auch aufgehoben. Bei Benny leider nie so ganz richtig. Insofern, du siehst, das ist eine Entscheidung, die langfristige Folgen hat.
Absolut, absolut. Aber großes Kompliment und auch, ja, da gehört Mut dazu, so einen Schritt zu machen und es anzunehmen und auch nicht zu wissen, was wird da draus, wie du gerade gesagt hast. Ne?
Ja, wie gesagt, ich bedauere es aber nicht. Das ist ja das falsche Wort.
Das ist schön, das ist schön. Als du bei Let's Dance mitgemacht hast, war das Mut oder Masochismus? Und was hast du da über dich gelernt, Uli?
Nein, ich bin ehrlich, Wolfgang. Ich verdiene in den letzten Jahren nicht übermäßig viel Geld. Es ist wirklich so ganz normal. Ich sage immer, mein Stundenlohn, wenn ich ein Buch schreibe, der liegt bei 8 Euro. Mein Stundenlohn, das ist wirklich so. Aber da gab es das Angebot, bei Let's Dance mitzumachen. Das wurde über alle Maßen gut bezahlt. Und da habe ich dann auch auf die Karte gesetzt, so, du machst einmal mit, scheidest aus. Und dann ist das auch in Ordnung. Es hat sich alles ein bisschen anders entwickelt, aber es war eine harte Zeit, weil ich es nicht konnte. Und da gab es dann auch den einen oder anderen Shitstorm. Andere Menschen mochten es, wie ich dort agiert habe. Aber im Grunde genommen war das eine sehr, sehr harte Zeit, weil ich auch trainingsfaul bin. Und meine Tänzerin, meine Profitänzerin, meine Trainerin, die hat sich oft über mich beschwert, weil ich einfach wirklich keinen Bock darauf hatte. Ich habe nur das Nötigste gemacht. Das hat man dann auch in den Sendungen gesehen. Und das Publikum hat das auch gesehen. Und trotzdem bin ich ja relativ weit gekommen. Ich glaube, in erster Linie durch meine Tollpatschigkeit und meine Ehrlichkeit.
Ja, durch und vielleicht auch durch deinen Charme, wie ich am Anfang schon ja auch gesagt habe, so diese Empathie und der Charme, den ich auch jetzt hier erlebe im Interview, das trägt einen dann ja auch gerade beim Publikum, ne?
Ja, das hilft. Wie gesagt, nochmals, es gibt niemanden im deutschen Fernsehen, der 100% Zustimmung hat, auch kein Günter Jauch, niemand.
Absolut.
Ist auch gut so und das ist auch okay so. Ja. Aber es gab auch ein hohes Maß an Zustimmung bei Let's Dance. Aber wie gesagt, das war dann vielleicht auch zum Teil auch Mitleid.
Naja, das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen. Wie erklärst du dir selbst, dass du über Jahrzehnte hinweg immer wieder neue Kapitel in deinem Leben aufgeschlagen hast? Trotz Risiko, trotz Alterskritik oder Erwartungshaltungen, die da von außen da waren?
Weil ich neugierig bin, weil ich immer gesagt habe, ich habe über 20 Jahren mein erstes Kinderbuch geschrieben, Locke bleibt am Ball. Ich habe angefangen, in einer Hörspielserie mitzuspielen. Alles Kleinigkeiten, ich habe es gerade gesagt, da geht es überhaupt nicht ums Geld. Aber es hat mir immer sehr, sehr viel Freude gemacht, sowas zu machen. Und ich hoffe, dass mich das noch lange durchs Leben trägt. Und ich bin auch immer noch bereit, wenn links und rechts des Weges etwas kommt, worauf ich neugierig bin, da mitzuwirken.
Schön. Ja, Neugier ist immer wichtig. Das brauchen wir ja im Leben. Und du hast mal gesagt, ich habe nie gelernt, laut zu schreien, aber ich habe gelernt, leise Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Ja,
ist das dein Geheimnis und gleichzeitig dein stiller Mut?
Nee, will ich so nicht nennen. Was mich heute oft nervt, aber das ist eine ganz persönliche Sache, ist, ich will nicht angeschrien werden von einem Fußballreporter. Ich habe oft das Gefühl, die schreien mich an. Das macht mich wahnsinnig. Es geht auch 3 Oktaven tiefer. Und Empathie und Begeisterung ist in diesem Beruf absolut wichtig. Bei mir ist es ein Tick weit zu laut geworden. Aber das ist meine persönliche Meinung. Es gab auch oft, wenn ich Fußball kommentiert habe, durchaus Stimmen, die mir gesagt haben, boah, da kannst du aber auch mehr Begeisterung reinlegen. Ich habe es aber auch nur dann getan, wenn die Begeisterung gerechtfertigt war und wenn es nicht irgendwie ein Zweitligaspiel zwischen Sandhausen und Heidenheim war. Da fand ich das dann manchmal bei Kolleginnen und Kollegen etwas übertrieben, aber ich will jetzt nicht in pauschale Kritik hier irgendwie einstimmen.
Du, danke für deine Offenheit diesbezüglich. Wie gehst du denn mit Entscheidungen um? Und wir treffen ja immer jeden Tag unglaublich viele Entscheidungen, die im Moment richtig erschienen, aber später bereut wurden. Gibt es da eine konkrete Situation, in der du dir heute wünschen würdest, du wärst anders abgebogen?
Ja, da gibt es etliche. Wäre auch komisch, wenn nicht.
Ja.
Aber beispielsweise habe ich mal vor 15 Jahren eine Firma gegründet für Hörbücher. Und ich war überzeugt davon, wir werden das schaffen, da erfolgreich Hörbücher zu machen. Habe da mein ganzes Geld reingesteckt und ich habe auch mein ganzes Geld dabei verloren, um ehrlich zu sein. Aber dann kam, was aber nicht vorhersehbar war, es kam die Zeit der Streamingdienste. Damals war das so in dieser Form nicht vorhersehbar. Mhm. Und dann ist diese Geschäftsidee überhaupt nicht aufgegangen. Und da hätte ich vielleicht etwas weitsichtiger agieren können. Aber ich habe, glaube ich, das Wort schon benutzt. Ich bin gelegentlich fatalistisch. Ich habe davon geträumt, dass das etwas werden könnte. Es ist es nicht, aber jetzt da ist man auch falsch abgebogen, ohne Wenn und Aber. Aber die Spur finde ich jetzt nicht wieder, aber vielleicht eine andere.
Und wenn du mal so zurückblickst, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, das vielleicht gerade am Anfang steht, so ohne Karriereplan, ohne Sicherheit, aber mit viel Herz?
Ich würde genau das Wort in den Mittelpunkt legen, Herz. Ich habe so einen kleinen Podcast, der heißt Herz, Seele, Ball. Und das ist auch so meine Meinung über den Fußball. Herz und Seele ist wichtig, der Ball auch und Taktik und das viele Gerede drumherum oft nicht so wichtig. Aber ich würde immer das Herz und die Seele in den Mittelpunkt meines Handels stellen, wobei ich mir manchmal wünschen würde, etwas rationaler gehandelt zu haben. Aber das kann man vielleicht auch noch lernen.
Das wäre auch eine unglaublich gute Botschaft für manche Wirtschaftsbosse, für manche Wirtschaftsführer, dieses Herz-Seele-Ball. Weil oftmals ist das Herz und die Seele nicht so sehr im Mittelpunkt, sondern den Ball, den man jetzt abschießen muss, um wieder was zu gewinnen, um wieder einen Vorteil zu haben. Und das ist ja meine Arbeit, die ich draußen mache, wo ich immer wieder sehe, es bräuchte an der einen oder anderen Stelle wesentlich mehr Herz, wesentlich mehr Seele im Umgang, in der Führung, im Führen von Unternehmen, im Führen von Menschen. Und das habe ich so gedacht, wo ich das gesehen habe, dein Podcast Herz, Seele, Ball, jetzt in meiner Recherche, und fand es sehr, sehr interessant, diese Kombination.
Ist das, ich stelle dir mal die Frage, ist das eine Frage unserer Zeit, dass die Menschen Herzlichkeit und das Seelentum, so will ich das mal nennen, doch sehr oft sehr weit zurückstellen? Ist es eine Frage der Zeit, der Schnelligkeit, des Internets, oder ist es einfach nur Kalkül, dass man meint, man muss knallhart und eiskalt entscheiden.
Ich kann weder das eine mit Ja noch das andere mit Nein beantworten. Also es ist auf jeden Fall in unserer Zeit, in dieser unglaublichen Geschwindigkeit, in der wir leben, und die ja durch ChatGPT noch enorm zugenommen hat in den letzten 2-3 Jahren, und wo in immer kürzerer Zeit dieser Informations-Overload, den ja viele erleben draußen, in der sie aber mutige Entscheidungen treffen müssen, ins Machen kommen müssen, umsetzen müssen. Der Zahlendruck ist da, der Wettbewerbsdruck ist da und, und. Und da wird eben oft Herz und Seele vergessen. Ich habe vor über 20 Jahren eine Vision gehabt, als ich den größten deutschen, damals einer der größten deutschen Modehersteller vertrieben habe in Süddeutschland und in der Schweiz, Gary Weber war das. Und da hatte ich die Vision, die Energie der Liebe in der Wirtschaftswelt, weil damals schon sich auch die Vermarktungssysteme geändert haben und unglaublich viel Druck in diesem Markt entstanden ist. Und wenn Druck entsteht, dann wird der Druck weitergegeben, um letztendlich die Umsätze zu sichern, um die Umsätze zu machen. Und ich bin damals ziemlich verpönt worden, dumm angeguckt worden und musste vorstellen, irgendwo 2005 die Energie der Liebe in der Wirtschaftswelt. Es war damals so ein bisschen esoterisch, du mit einem ESO-Gequatsche. Dabei habe ich gemeint, die Wertschätzung, die Achtsamkeit für die Menschen, für ihre Bedürfnisse, für das, was da letztendlich da ist und was gesehen werden will. Und das ist in dieser heutigen Zeit jetzt noch schlimmer geworden, noch schneller geworden. Wenn es gleich wieder kommt, immer wenn ja großer Druck entsteht von außen, dann ist ja auch das Bedürfnis nach Nähe, nach Verbundenheit ja wieder mehr da. Und es ist auch ein bisschen altersabhängig, habe ich gemerkt. Die jungen Menschen, die wollen Wertschätzung, die brauchen Wertschätzung, die fordern die auch ein. Und wenn sie die nicht kriegen, dann sind die auch schnell weg, weil die so das Thema Sicherheit, ich brauche jetzt den Job bis zum Ende des Lebens, das ist nicht da. Die gehen da viel lockerer damit um, weil wir nicht mehr oder die nicht mehr so in so einem Haben-Modus, sondern mehr in einem Teilen-Modus leben und sagen, okay, jetzt arbeite ich halt mal nur 60% oder ich nehme jetzt mal eine Auszeit von einem Jahr. Nicht alle sind karrieresüchtig und wollen die große Karriere und sie Geld machen, sondern wollen was vom Leben haben.
Was ich auch verstehe.
Absolut, ja. Ich auch.
Diese Mischung herzustellen. Manchmal wünsche ich mir bei jungen Leuten durchaus, das sage ich ganz offen, ein bisschen mehr Einsatz, das wünsche ich mir durchaus. Manchmal denke ich, na, die sind mit ihren Gedanken doch schon im Wochenende. Also man sollte, egal ob man 60% arbeitet oder auch nur 50, das, was man macht, das soll man dann aber auch zu 100% machen und mit ganzem Herzen. Ist auch leicht gesagt in meinem Beruf oder in meinen Berufen, weil das alles sehr schöne Berufe sind. Ich weiß ja, dass Tausende von jungen Leuten Fußballreporter werden wollen oder was auch immer. Also bei Lizenz wollen die hoffentlich nicht alle mitmachen. Aber das wollen schon Zehntausende. Man soll aber diesen Beruf nicht unterschätzen. Also es ist nicht damit getan, 2 Stunden oder so am Mikrofon zu sitzen und ich sag mal, die Sonne zu genießen. Das ist es nicht. Man muss sich auch da intensiv darauf vorbereiten, auf das, was da kommt. Allerdings sollte man dann nicht den Fehler machen, all das, was man vorbereitet hat, auch in 90 Minuten unbedingt unterbringen zu wollen. Weil dann überpayst du. Dann redest du zu viel in deiner, also Gott sei Dank machen wir beide ja hier im Grunde genommen Hörfunk. Da müssen wir ja viel reden. Aber im Fernsehen, gerade beim Fußball, würden mir auch als Konsument Pausen seitens der, also kurze Plauderpausen bei den Kommentatorinnen und Kommentatoren gut tun. Aber das ist so meine persönliche Meinung. Wenn du jetzt denen zuhörst, dann hast du oft einen Wortanteil von 95%. Früher war es deutlich weniger. Vielleicht war es früher auch zu wenig. Aber das ist jetzt so die Beobachtung, die ich habe. Und nochmals, weil du das gefragt hast oder weil wir darüber dazu gekommen sind, ich gönne jedem auch was ich für so wichtig halte, seine Auszeiten. Aber Auszeiten bestehen nicht darin, nach Mallorca zu fliegen und zum Ballermann zu gehen, sondern manchmal reicht der kleine See in der Nachbarschaft, der freie Blick, wie ich immer sage, das ist schon fast philosophisch, auf Berge, Bäume, Wasser und schweigend das zu genießen. Also das ist mir etwas Wichtiges und ich habe immer, sieht man's, kann man es
ja,
sehen gerade?
Ja, ich sehe das.
Das ist so im Ahrtal, das ich sehr liebe.
Ja, schön.
Und das sind so die Blicke, die mir immer wieder neue Zuversicht geben. Und es muss kein Riesen-Event sein, es muss nicht laut sein. Darf es, ich verstehe das bei jungen Leuten, darf es auch sein, gerade bei jungen Leuten. Aber ich würde auch die jungen Leute so dazu ermuntern, den Augenblick zu genießen und nicht schon auf den nächsten irgendwie zu hungern. Im Moment wird man satt, nicht morgen.
Das ist so ein schönes Zitat. Ich fand es gerade wirklich ganz, ganz klasse, wo du so gesagt hast, mit dem Redeanteil, mit dem Raum geben, ja, mit dem auch mal Pause machen. Ich darf ja auch als Speaker unterwegs sein im deutschsprachigen Raum, im Dachgebiet. Und einer meiner Mentoren, ziemlich am Anfang, als ich in das Speaker-Business eingestiegen bin, der hat mir einen sehr, sehr weisen Satz mitgegeben. Der hat gesagt, du musst Raum lassen, damit die Worte wirken können. Und das passt so zu dem, was du gesagt hast mit dem Redeanteil. Ne? Manchmal braucht's einfach den Raum, den Moment dazwischen, zwischen den Worten oder zwischen dem einen und dem anderen Moment, wo wir uns einfach den Raum
ja,
geben.
Ich sage immer, hör dir selber zu beim Sprechen. Höre dir selber zu. Das ist kein Nachteil. Also du sprichst und im gleichen Moment hörst du dir zu. Das ist nicht so schlecht.
Ja, eine Kollegin von mir, der ich mal zugehört habe, die sagte, Menschen im Publikum, die mögen es, wenn sie beim Speaker auf der Bühne beim Denken zuschauen können. Also sprich nicht, wenn er da irgendwas runterspult, was er vorbereitet hat, sondern so ein bisschen so in der Interaktion mit dem Publikum ist und sieht, wie ist die Reaktion und dann vielleicht auch einen Moment mal drüber nachdenkt, was sage ich jetzt? Und nicht immer gleich alles aus der Pistole schießt.
Ja, das ist so, da sind wir d'accord. Diese Schön. Meinung vertrete ich so auch.
Schön. Lieber Uli, wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Wenn jemand heute auf dich zukommt und sagt, du, ich traue mich nicht, diesen großen Schritt zu gehen, was sagst du ihm?
Dann sage ich, bemesse deinen Schritt. Schau ihn dir sehr genau an. Vielleicht machst du, wenn das geht, nur erstmal den halben Schritt. Den zweiten halben Schritt kannst du immer noch nachholen. Wenn aber die Erfordernis da ist, den großen Schritt zu machen, dann würde ich immer sagen, trau dich, sei mutig, mach den Schritt. Nicht, dass du es irgendwann eines Tages bedauerst. Das Scheitern ist immer inbegriffen in allem, was wir machen. Das kann man nie ganz ausschalten. Aber wenn du 10, 15, 20 Jahre später, ich habe einen Freund, der bedauert, dass er so viele Schritte nicht gemacht hat, ist zu spät. Mach ihn und du wirst sehen, was daraus wird. Das ist so meine These.
Sehr schön. Das war eigentlich so der Schlusssatz, den ich auf der nächsten Frage auf dem Schirm hatte, nämlich was war dein mutigster Satz in deinem Leben, der, mit dem du etwas unwiderruflich in Gang gesetzt hast? War das gerade der Satz, den du gerade gesagt hast? Oder gibt's da noch einen anderen? So, dein mutigster Satz.
Also wenn mich jemand fragt, dann würde ich immer sagen, und das ist wirklich für mich mein mutigster Satz, wie ich finde, wir haben das gerade ausgiebig besprochen, aber es ist mein mutigster Satz. Stell immer das Herz und immer die Seele in den Vordergrund. Und das Dritte ist das Pekuniäre, ist vielleicht das Finanzielle, ist vielleicht die Karriere. Aber Herz und Seele, befriedige es, dann wird es dir gut gehen.
Lieber Uli, dem möchte ich jetzt gar nichts hinzufügen. Das möchte ich einfach jetzt wirklich so ausklingen lassen. Und mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, zu Gast zu sein bei mir. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute und bis auf ein anderes Mal. Hab's gut.
Wolfgang, ich danke dir für das nette Gespräch und ich hatte so zwischendurch das Gefühl, eine gewisse Seelenverwandtschaft hier angetroffen zu haben.
Oh, vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr und also bis bald, liebe Uli.
Danke dir.
Mutig entscheiden und machen. Der Podcast von Wolfgang Walter Wulle. Im Gespräch mit Gästen, als eingespieltes Duo oder allein. Drei Formate, ein Fokus.
So, ja, ich glaube, das war's. Auf den Punkt.